BR Klassik präsentiert. Das Pausenzeichen. Klassikstars im Gespräch.
Ich begrüße den Dirigenten des heutigen Abends, Ulf Schirmer, des Weiteren den Bassbariton Jürgen Linn, Sie mimen den Ottavio. Und dann auch herzlich willkommen Katrin Göring. Wir erleben Sie heute als Beatrice in Le Donne Curiose von Ermanno Wolf Ferrari. Gestatten Sie mir, dass ich gleich das Wort an den Dirigenten richte. Sie sind ja immer wieder für Überraschungen gut, Herr Schirmer. Ausgrabungen gehören zu Ihrer Arbeit. Sie haben die Operette Fürstenkind von Franz Leha aufgenommen. Jüngst ist sie erschienen. Dann wird erscheinen demnächst die Oper Regina von Albert Lortzing. Und jetzt sind Sie auf dieses doch recht unbekannte Werk gestoßen, Le Donne Curiose, eben von Ermanno Wolf Ferrari. Wie haben Sie das Stück entdeckt?
Also die Musikgeschichte bietet ja wirklich viele Überraschungen, wenn man mal unverstellt so drauf schaut. Wir glauben ja zu wissen, was gute Musik sei. Ich konstatiere aber, es ist nicht der Fall. Es gibt viele Stücke, die nach der Uraufführung einen breiten Erfolg hatten auf deutschen Bühnen. Dazu gehört eben auch Die neugierigen Frauen. Wir spielen es ja auf Deutsch. Ging über viele Bühnen. Heute weiß niemand mehr, was das ist. Es gibt viele andere Opern, die einen ähnlichen Weg genommen haben. Da gibt es viele Gründe dafür. Modeerscheinungen. Die Nazis haben viel ausradiert. Nach dem Krieg ist dann vieles nicht wieder hochgekommen, weil auch dann einiges nicht in anderes ideologisches Denken passte. Ja. Und Ermanuel Wolf Ferrari, der fiel auch so durch mehrere Raster und ist so irgendwie im Moment nicht wirklich auf dem Spielplan. Also es macht mir wirklich ein großes Vergnügen mit meinem Orchester, dass er prädestiniert ist, für solche Literatur auf Entdeckungsfahrt zu gehen.
Diese Oper hat auch viel mit München zu tun. Die Uraufführung fand hier statt, 1903. Und Ermanno Wolf Ferrari, der ja selber auch in München lebte, in Otto Bohnen-Kreiling, hat hier 4 Uraufführungen auf die Bühne gebracht, diese hier eben am Cuvilliés-Theater. Würden Sie sagen, es gibt eigentlich eine gewisse Ermanno Wolf Ferrari-Tradition, die vielleicht abgerissen ist und die vielleicht jetzt beginnen könnte?
Das kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe vorhin mal im Orchester gefragt, wer dieses Stück hier gespielt hat. Niemand. Also auch die ältesten Musiker, die jetzt kurz vor der Pensionierung stehen, kennen es nicht. Ich glaube aber, und das habe ich so heute in der Probe gedacht, dass dieser Musik eine, sagen wir mal, gewisse Renaissance durchaus bevorstehen kann, einfach weil sie so unterhaltend ist und positiv und charmant. Und das tut uns gut.
Katrin Göring, ich nehme an, dass Sie das Werk auch vorher nicht kannten, ebenso Jürgen Linn. Wie war das denn für Sie, als Sie gefragt wurden, hätten Sie Lust, bei dem Projekt mitzumachen? Ermanno Wolf Ferrari, war Ihnen das ein Begriff?
Also ich kenne eine Oper von ihm, aber diese Oper kannte ich nicht. Und so habe ich erst mal im Internet natürlich recherchiert, worum es ging.
Wie war es bei Ihnen, Herr Linn?
Ich habe mich zunächst mal gefreut, dass Herr Schirmer an mich gedacht hat und habe mich gefreut, mit diesem tollen Orchester Musik machen zu dürfen in diesem schönen Prinzregententheater und habe dann erst mal nachgeschaut, was es ist. Und übrigens noch zu Ihnen, Herr Schirmer, es gibt tatsächlich einen im Orchester, dessen Vater hat es in Ringsburg gespielt in den 40ern.
Herr Schirmer, Sie sagten eben, es ist ein charmantes, unterhaltsames Stück. Wolf Ferrari wurde gefeiert als lang ersehnter Retter, der uns in Tönen das Lachen lehrt, so ein Zitat. Er selbst, er fühlte sich sogar verurteilt zur Heiterkeit. 1903, wie gesagt, war die Uraufführung, eine Opera buffa nach einem Libretto von Carlo Goldoni, einem Italiener. Inwieweit traf denn Wolf Ferrari den Zeitgeist damals?
Das kann ich gar nicht so genau sagen, außer in einem Punkt. Ich glaube, dass im Wagnerschen und nachwagnerschen Zeitalter dringend der Bedarf nach Humor bestand. Später kam ja dann der Rosenkavalier. Komödien, glaube ich, haben da so eine gewisse Lücke aufgefüllt, denn es war ja das Tragische und Pathetische nicht mehr steigerbar.
In dem Stück tauchen viele Figuren der Commedia dell'arte auf. Sie sagten schon eben Pantalone, dann haben wir Arlecchino, Colombina, also als Vertreterin der Zanni, des Dienerpaares, dann das Liebespaar Florinde und Rosaura. Ich frage mich, wie konnte man in 1903, es wurde ein großer Erfolg, diese Oper, es war der Durchbruch von Ermanno Wolf Ferrari, diese Tradition überhaupt verstehen?
Also später ist es ja so, dass auch in der Ariadne die Opera Buffa eine große Rolle spielt. Das heißt also nochmal, es gab offensichtlich diesen Bedarf. Ich kann jetzt aber theatergeschichtlich nicht sagen, ob da wirklich jetzt ein neuer Strang, wie soll ich sagen, aufgemacht wurde. Das humoristische Element dann später bei Stravinsky spielte auch eine große Rolle. Noch einmal, ich glaube, dass dem Wolf Ferrari gelungen ist, diesen Wagner-Panzer aufzubrechen.
Wolf Ferrari war ja auch ein glühender Wagner-Verehrer, wenn auch kritisch. Er hat sehr viel Wagner-Opern auch gehört, erlebt, Aufführungen. Wie spiegelt sich das denn in der Musik wider? Sie sagten eben, er hat diesen heiteren Tonfall, er hat die Figuren der Commedia dell'arte, des Buffesken. Wo taucht denn dann vielleicht doch die Musiksprache der Zeit auf? Man könnte ja auch sagen 1903, Gustav Mahler, die Sinfonien. Ist da irgendwas Unterschwelliges dabei?
Da gibt es in der Tat ganz viele Parallelen. Auffällig ist das drastische Element von abrupten harmonischen Wendungen. Also der Komponist steht auf tonalem Boden, das ist überhaupt keine Frage, benutzt aber ganz unvermittelte Modulationen. Die sind übrigens gar nicht leicht darzustellen im Orchester und auch für Sänger schwer zu lernen. Das habe ich so in den Klavierproben gemerkt, das ist ja wirklich nicht ohne. Und darin ähnelt er Richard Strauss, Mahler überhaupt, ist das ein Phänomen der Zeit, also die so zwischen verschiedenen harmonischen Ebenen changieren. Und zwar unvermittelt. Es würde jetzt zu weit führen, zu erläutern, wo da die Zusammenhänge sind. Das ist nicht ganz so willkürlich, wie es jetzt klingt, ist aber ein erweitertes Mittel. Das andere ist natürlich die komponierte Großform, die so ohne Wagner nicht denkbar wäre. Ein drittes Mittel sind Leitmotive, die, wie ich meine, also hier keine besonders übergeordnete psychologische Rolle spielen, aber wir erkennen sie wieder und sie durchziehen doch die ganze Oper und schaffen Atmosphäre.
Könnte man sagen, dass eben vielleicht auch mit diesen Leitmotiven der Komponist typische Charakterisierungen findet für die einzelnen Persönlichkeiten?
Ja, man hört oft schon vor den Auftritten, wenn die Figur schon mal eingeführt wurde und man hört bei dem nächsten Auftritt dieser Figur, hört man schon antizipierend die Musik und weiß als Hörer schon, jetzt müsste eigentlich der und der oder die und die erscheinen. Selbst wenn auf der Bühne noch gerätselt wird, wer könnte denn nur kommen, hört man schon die Musik von Don Ottavio zum Beispiel oder Rosaura nähert sich von Weitem. Alle sind noch am Überlegen, aber man hört schon die Rosaura-Musik und der erfahrene Hörer sagt dann, ja, da kommt sie.
Sie haben eine gemeinsame Szene im ersten Akt, also nicht nur eine, aber eine bedeutende, Ottavio und Beatrice. Erst ist die Situation ganz heiter, dann gibt es doch Beschimpfungen, du Nilpferd, du Unmensch, ich hasse euch, hol euch der Teufel. Ist es zu befürchten, dass das Eheleben kippt, schon an dieser Stelle?
Ach nein, ich glaube, das ist der ganz normale Alltag.
Also ich glaube, das Eheleben ist schon vorher gekippt. Er kommt also nach Hause und sie ist voller Spannung und möchte ihn endlich zur Rede stellen, was er da in diesem komischen, absurden Herrenhaus da irgendwo, in diesem Club, was er da treibt. Und er kommt in typisch männlicher Laune nach Hause und sagt, Frau, jetzt stör mich nicht, ich muss da was rechnen. Und macht seine geschäftlichen Rechnungen. Und dann ist manchmal ganz witzig, sie spricht dann, ja, ich habe da meine Aussteuer in die Ehe mitgebracht. Wobei er dann bei der Rechnung mittlerweile auf Null ankommt. Die Stimmung ist von vornherein eigentlich nicht so kuschelig, würde ich mal sagen, zwischen den beiden.
Ist es auch in der Musik nicht so kuschelig?
Naja, die Musik versucht das Ganze ja mit Comic-Elementen zu illustrieren. Da gibt es ja keine psychologische Auslotung. Da spielt sich ja nicht zwei Etagen tiefer nun das große Weltendrama ab. Überhaupt nicht, sondern das macht den Charme dieser Musik aus, dass sie das Ganze kommentiert und bebildert und illustriert und wir wirklich im besten Sinne, wie bei der Komödie, also darüber schmunzeln können. Große Qualität ist das, dieser Komposition.
Sehr erstaunlich, dass Wolf Ferrari generell ein Geschick fürs Amüsement hatte. Er hat ja noch also insgesamt 9 Opere Buffe geschrieben und war dafür ja auch bekannt. Er hatte einen Versuch gestartet, eine ernsthafte Oper nach einem Libretto von Shakespeare zu schreiben, ist aber damit eigentlich durchgefallen. Also er hatte wirklich das Händchen für die leichte Muse, für das Komische, ja. Zurück zum Inhalt, also der Männerclub, den die Männer um Pantalone gründen. Die schotten sich also ab, keine Frauen erlaubt. Es gibt da auch so Zitate, oben müssen stets die Männer sein, die Weiber hübsch darunter. Oder ich gebe ein Tempo an, wonach sie tanzet. Oh, wie wird sie dann weich, fromm wie ein Lämmchen. Ist das ein Macho-Haufen?
Aber sowas von. Man muss sich da schon... Oder ja, man muss sich nicht überwinden, das zu singen. Aber es ist schon, also meine Erlebniswelt sehr fremd. Und,
obwohl es das ja auch noch gibt.
Es gibt's leider immer noch.
Also. Es gibt Clubs, wo keine Frauen erlaubt sind. Also auch Verbindungen oder diverse Clubs, Rotary oder andere.
Also die Rotary haben Frauen.
Gut, wenn es da jetzt auch schon Frauen gibt. Aber bei bestimmten Verbindungen, weiß ich, sind nach wie vor Frauen. Wird auch schon aufgelöster, aber insofern ist es immer interessant, wenn man als Frau eben nicht da hinein darf und eigentlich gar nicht so viel Fragen stellen darf, weil das ist eben für die Männerwelt da. Und das ist, in diesem Stück geht es ja nun primär darum, dass die Frauen aus der Natur heraus auch neugierig sind und einfach nur wissen wollen, was passiert dort. Und die malen sich alles blumig aus und sind ja so auf dem Holzweg. Und das ist dann auch das Lustige an der ganzen Auflösung.
Ja. Aber heute gibt es ja auch Clubs, die sind nur für Frauen, also wo Männer keinen Zutritt haben oder auch vielleicht gar nicht hinwollen.
Aber zu der Zeit gab es dann vielleicht nur die Nähclubs oder für die Frauen Kochverein, keine Ahnung. War sicherlich nicht so sagenumwoben wie jetzt hier bei den Männern.
Die Neugier der Frauen, Sie sagten eben, das ist etwas Angeborenes. Denken Sie wirklich, ist ein Fünkchen Wahrheit dann dran, dass Frauen, ja, vielleicht auch eine gewisse Kontrolle haben wollen über ihre Männer, in dem Stück zumindest?
Ja, schon. Also ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, dass hinter einem starken Mann eine noch stärkere Frau steht. Und die schützt und schottet ihn ab. Und nur so funktioniert es. Und manche Frauen können auch für sich alleine stehen, in der heutigen Zeit ja immer mehr. Nur in der Zeit, als das Stück geschrieben wurde, hat man, glaube ich, noch nicht daran zu träumen gewagt.
Ja. Aber ich darf sagen, dass hinter einem starken Mann niemand steht und hinter einer starken Frau nicht, sondern die zwei stehen nebeneinander. Und in dieser Oper stehen sie ja leider nicht nebeneinander. Also das Gesellschaftsbild ist schon noch eindeutig auch. Wolf Ferrari komponiert schon sehr männerlastig und hat ein sehr patriarchalisches Weltbild. Und so wie er die Frauen zeichnet, sind sie ja schon kleine Dummchen. Auch wie er sie musikalisch beschreibt, die Frauen, der Norddeutsche würde sagen, die Frauen jiffeln gerne. Die schnelle, hohe Noten, es wird gepinst, gepinst, gepinst. Und irgendwann machen die Frauen einen wirklich in dieser Oper eigentlich saublöden Fehler. Sie verstecken sich hinter einer Glastür. Das würde eine einigermaßen kluge, normale Frau nicht tun. Und dann sind sie noch so furchtbar neugierig und schubsen sich gegenseitig weg, dass die Glastür aufgeht. Also so doof ist, glaube ich, keine Frau im wirklichen Leben. Und so doof sind hoffentlich auch keine Männer, dass sie ihre Frauen außen vor lassen.
Sie sagten eben, dass Sie das Glück haben, ein starkes Weib zu mimen, eben Beatrice. Ist sie denn wirklich stark? Also nach dem, was Herr Linn sagt, ist es ja eher dann doch, ja, kommt sie ja eher nicht so gut weg. Empfinden Sie sich als stark in der Rolle?
Zumindest kann sie ihrer Tochter beistehen und ihr helfen. Und er hebt immer wieder das Wort. Ja. Also sie hat eigentlich immer das letzte Wort.
Ja. Ja, und ich mit meinen Machtworten bin eher lächerlich, mit meinen gelegentlich gesprochenen Machtworten, dass ich also jetzt diese Rosaura, weil sie nicht brav ist, in ein Kloster stecken will, was ich garantiert nicht tun werde.
Dieses Libretto lässt sich ja eigentlich in wenigen Sätzen zusammenfassen, worum es geht. Ein Männerclub, die Neugier der Frauen, die Frauen versuchen es rauszufinden, was passiert. Irgendwann kommt es auch dazu. Trotzdem ist es eine abendfüllende Oper. Sprache und Situationskomik spielen eine bedeutende Rolle. Das Libretto gab es erst auf Italienisch, dann auf Deutsch. Ich denke, dass der hintersinnige Witz gerade in der Sprache liegt. Was ist Ihnen da aufgefallen?
Also der Witz entsteht auch mit der Musik. Die Ensemble, die teilweise sind, wo Echofunktionen vorhanden sind oder dass man im Kanon einsetzt. Da muss man das Wort an sich gar nicht verstehen, sondern nur die Bewegung der Musik und der Worte. Das finde ich schon sehr witzig gemacht. Und insofern wäre es da auch egal, ob Deutsch oder Italienisch, für meinen Geschmack.
Was so bei der italienischen Fassung eben noch dazukommt, über das normale Textliche, ist eben, dass es dort etliche Figuren gibt, die reines Venezianisch sprechen, also tiefsten Dialekt. Und das kommt leider in einer deutschen Übersetzung nicht wirklich raus, war vielleicht auch nicht beabsichtigt. Aber es wäre vielleicht eine Aufgabe für einen guten Dramaturgen, da eine Dialektfassung zu erstellen.
Welcher könnte Ihrer Meinung nach passen?
Na erst. Sie warst du hühnig.
Am Ende holt er die Polter, es gibt ein Happy End. Ne? Die Damen brechen quasi in den Herrenclub ein und siehe da, es ist nur ein Schlemmen, ein gemeinsames. Und die Männer verzeihen ihren Frauen, ihren Geliebten auch die Neugier. Alle sind glücklich. Ist doch erstaunlich, dass man dann so schnell zu einem Happy End kommt, nachdem vorher ja also über anderthalb Stunden lang gekeift wurde, gemauert wurde. Was sagt das über das Verhältnis von Frauen und Männern aus?
Dass sie sich doch einander lieben.
Könnte durchaus sein.
Vergeben? Vergessen?
Ist auch ein Thema, was zum Beispiel bei Lenozzo di Figaro ja auch die große Rolle spielt. Ne? Einfach dieses Verzeihen, die Geste der Zuwendung, also bei allem Ulk, den wir machen, wir stehen zueinander.
Schon, ja.
Also ist doch die Ehe nicht so gefährdet von Anfang an von Ottavia und Beatrice.
Nein.
Sie stellen eine konzertante Fassung auf die Bühne. Diese Oper oder überhaupt Opera Buffa leben ja vom Spielen, von der Gestik, von der Mimik, von den Bewegungen auch. Wie fangen Sie das in dieser konzertanten Fassung auf?
Ja, wir haben uns auch schon Gedanken gemacht, wie wir uns stellen, damit wir eine gute Spielverbindung haben. Und ich denke, die Musik ist so spritzig und das Wort gibt es dann noch dazu, dass es eigentlich nur kleine Gesten bedarf und ein Kopfschütteln oder wirklich nur so kleine, feine, pikante Sachen. Und das Publikum wird es ganz einfach verstehen.
Kommt Ihnen da, Herr Schirmer, als Dirigent eine größere Aufgabe zu? Müssen Sie manchmal auch so ein bisschen den Regisseur andeuten?
Also ganz wenig. Wir haben ab Donnerstag so probiert, dass wir schon uns mehr aufs Wort konzentrieren und die so einzelnen Farben ausleuchten. Aber ich bemühe mich ja, Kolleginnen und Kollegen zu engagieren, die eine große Bühnenpräsenz mitbringen. Ja, wo ich weiß, dass in der knappen und gedrängten Zeit, die wir haben, wir ein Maximum erreichen können an Ausdruck. Und ich glaube, in den letzten Jahren haben wir mit diesen ganzen seltenen Opern zeigen können, dass das eben funktioniert. Es hängt ganz stark von den einzelnen Sängerpersönlichkeiten ab.
Die Sie sich gezielt aussuchen?
Ja.
Ist ja auch eine Herausforderung oder auch ja ein Experiment. Passen die stimmlich auch zusammen? Passen die in dem Stück zusammen? Können die sich so schnell aufeinander einstellen? Wie war das jetzt im Verlauf dieser Arbeit?
Gut, da ich die Kollegen alle kannte, konnte ich mir das in etwa vorstellen, wobei ich, es wird Sie überraschen, jetzt sagen muss, dass es mir weniger auf den Zusammenklang ankommt, also dass die einzelnen Stimmen wirklich jetzt wunderbar harmonieren miteinander. Ich sehe das immer beim Engagement von der einzelnen Rolle her, dass ich mit einem bestimmten Menschen da haben möchte und die werden sich dann schon finden. Es ist also keine Belcanto-Opernkulinarik, die ich in diesen Opern anstrebe. Es können alle wunderbar singen. Das ist aber, muss aber Grundvoraussetzung sein. Der Einzelne und die Einzelne muss aber dramaturgisch wirklich einsteigen können. Das ist das Allerwichtigste.
Also
eine kleine Geste hier, ein Blick da, ein deutliches Wort und unser Publikum versteht doch sofort die ganze Situation.
Lassen Sie mich noch ein Zitat von Emanuel Wolf Ferrari anfügen. Er sagte, wenn ich sehe, wie viele Menschen durch die Härte des Lebens die Möglichkeit zur Freude verlieren, muss ich die Kunst unbedingt als eine Art des Balsams gegen dieses Übel ansehen. Eine Verjüngungskur für jene, die frühzeitig alt werden, eine Erheiterung für die Traurigen oder für jene, die nicht selbst Freude schaffen können. Also die Kunst als Balsam gegen die Traurigkeit, das ist ja eigentlich ein Credo, das heutzutage wenig Künstler von sich geben. Es ist ja eher ein tiefes Schürfen. Könnte oder sollte es Ihrer Meinung heute auch wieder oder ja Gültigkeit bekommen, Kunst als Balsam gegen die Traurigkeit?
Unbedingt.
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 Wissen Sie, also viele Leute können doch diese Müllhaufen auf der Bühne gar nicht mehr sehen. Und das hat ja auch mit Tiefsinn nichts zu tun. Da hat sich etwas verselbstständigt, was wirklich viele raustreibt aus dem Theater, die Seelen beschädigt. Und diese unterhaltende Funktion, die ja die tiefsinnigste Kunst auch noch hat, die darf man nicht übersehen.
Das Lachen ist das Schwerste.
Das sowieso. Aber ich bin doch immer wieder überrascht, dass sie auch in den tragischsten Stoffen doch auch was zu lachen haben. Und selbst die Tragik ist ja manchmal zum Lachen. Wissen Sie, also wenn da nur noch im Tiefsinn geschürft wird, dann irgendwann kann ich das auch nicht mehr ernst nehmen.
Und gerade München hat doch den tiefsinnigsten aller Heiteren hier gehabt. Der Herr, der gesagt hat, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit.
Karl Valentin. Ja. Wunderbar, mit diesen Worten können wir das Gespräch beenden. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen, Ulf Schirmer, Jürgen Linn, Katrin Göring. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten, hier mitzumachen.
Danke.
Gerne.